So, ganz liebe Grüße von den Missionaren. Die Anna und den Chris Wolf haben wir ja auch besucht. Und dann eben auch von Gianni und Jasmina herzliche Grüße. Dankbar sind sie für jedes Gebet und sie können es gut gebrauchen. Seid ihr bereit für die Predigt? Ich bin so dankbar für unseren Gastsprecher, den Mario Warnschaffe, Pastor aus Bonn. Er hat ja letzte Woche eröffnet mit Aufbruch zum Gebet und dem Thema der Heilung, dass Gott heute immer noch heilt. Und er ist ja ein Wunder auf zwei Beinen. Er hat ja seine Geschichte letzte Woche erzählt, von den Ärzten abgeschrieben, aber Gott hatte einen weiteren Plan für ihn. Er soll noch ein bisschen hier bleiben und weiter dienen. Und dann haben wir ja gesehen, was Gott da alles getan hat. Und heute werden wir Fortsetzung machen, wenn du mitschreibst, Aufbruch zum Gebet. Und heute werden wir über die Kraft des Gebets und Fastens sprechen. Wir steigen ein in ein Bibeltext aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Buch der Chroniken gelesen hast, aber heute tun wir es. 2. Chronik, Kapitel 20. Und da sind zwei Abschnitte, die wir uns anschauen. Und zwar die ersten 5 Verse und dann noch Verse 12 bis 17. So, du kannst das in deiner Bibel tun, du kannst das in deinem Mobile Phone tun oder ganz gechillt einfach hier vorne mitlesen, weil auf der Leinwand wird der Text auch erscheinen. Gut, dann steigen wir ein. 2. Buch Chronika, 20. Kapitel. Und da wird uns folgende Geschichte berichtet. Einige Zeit später erklärten die Moabiter, die Ammoniter und einige Sippen der Meoniter, sie erklärten Josaphat, dem König, den Krieg. Ein Bote kam und meldete dem König, ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Edom her gegen uns heran. Sie sind inzwischen schon in Hatzezon Tamar angelangt und Hatzezon Tamar war ein anderer Name für Engedi. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Judäa zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Sie versammelten sich im neuen Vorhof beim Tempel des Herrn und Josaphat trat nach vorne und betete. Wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Alle Männer, Frauen und Kinder von Juda hatten sich im Tempelhof vor dem Herrn versammelt. Plötzlich kam der Geist des Herrn über Jahasiel, einen Leviten aus der Sippe Asaf. Sein Vater hieß Zecharja, die weiteren Vorfahren waren Benaja, Jeiel und Matanja. Jahasiel rief: Hört ihr Leute von Juda, ihr Einwohner Jerusalems und du König Josaphat. So spricht der Herr. Habt keine Angst. Kommt, lasst uns das mal gemeinsam sagen. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen. Sie werden von Zis her den Berg heraufkommen. Am Ende des Tales, wo die Wüste Jeruel beginnt, werdet ihr auf sie stoßen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin, dann werdet ihr sie sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem. Verliert nicht den Mut. Komm, lasst uns auch das mal sagen. Verliert nicht den Mut. Zieht ihn morgen entgegen, denn der Herr wird euch beistehen. Und Jesus, vielen Dank für dein Wort, das uns so viel Mut macht. Danke, Heiliger Geist, dass du es auch in jedem einzelnen Leben von uns jetzt richtig zur Stärke werden lässt. Dass es Kraft ist für jeden. In Jesu Namen. Amen. Du schreibst mit, prima. Dann darfst du dir notieren, der erste Punkt. Wann war eine Fastenzeit in der Bibel angesagt? Nun, wir sehen in dieser Geschichte, dass es da eine enorme Herausforderung gab. Josaphat, der König, konnte zählen, solange er will. Sie kamen nicht ran an die Zahl derer, die da auf sie zukamen. Das feindliche Heer war zu übermächtig, zu groß. Und ich bin dankbar, dass die Bibel sehr ehrlich und sehr offen auch uns den Seelenzustand dieses Leiters zeigt. Er sagt, ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Ich habe Angst vor dem, was da kommt. Und weißt du, eine Fastenzeit, die er dann ausruft als König, du findest es oft in der Bibel, und zwar ganz besonders, wenn Menschen in Herausforderungen kamen. So, Fasten ist immer angesagt bei Herausforderungen und Krisen, in den Situationen, in denen einem die Lösung fehlt, wo man keinen Ausweg mehr sieht, wo sich Angst übers Leben legt. Und der König betete und er sagt, wir selbst können nichts mehr ausrichten. Er gesteht sich selbst ein und er spricht es auch aus. Er sagt, uns fehlt ein Plan. Dieses Heer, das gegen uns zieht, ist viel zu mächtig. Da fehlt es an menschlicher Lösung. Ich möchte ganz offen sein zu euch. Genau das ist die Situation auch in unserem Land. Menschen zerbrechen sich den Kopf und sagen, hey, wie können wir wirtschaftlich, wie können wir politisch Lösungen finden? Wisst ihr, was ich glaube, was unser Land mehr denn je braucht? Ein Zerbruch vor Gott und das Eingeständnis, wir allein packen es nicht. Gott, wir brauchen dich in unserem Land, wir brauchen dich in unserem Leben, wir brauchen dich in unserer Familie, wir brauchen Gott in unseren Unis, an den Schulen, an den Arbeitsstellen. Wir brauchen dich, den lebendigen Gott. Es wurde gefastet in der Bibel, wenn Menschen festgestellt haben, die Sünde liegt so schwer auf mir. Fasten war immer ein äußeres Zeichen des inneren Zerbruchs, sich Gott hinzugeben. Ein Zeichen der Buße und der Trauer über die Dinge, die so entgegen dem Willen Gottes gelaufen sind. Es war ein Zeichen, Gott, veränder du mein Denken hinein in dein Denken. Nicht mein Wille soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Nicht mein Reich soll gebaut werden, dein Reich soll sich ausbreiten. Da schickt Gott einen Propheten los. Die Sünde einer Stadt war so himmelschreiend groß. Die Bewohner dieser Stadt taten alles, nur nicht das, was Gott erfreut. Und dann war Gericht beschlossen. Der Untergang von 120.000 Menschen. Und Gott beruft einen Mann und sagt, Jona, geh nach Ninive und verkündige dieses Gericht, das beschlossen ist über dieser Stadt. Und weißt du was? Der Prophet hatte so viel Angst vor den Bewohnern dieser Stadt, dass er gesagt hat, ich werde überall hingehen, aber bloß nicht dorthin. Und so schlägt er genau die entgegengesetzte Richtung ein. Aber Gott lässt nicht locker. Auf der Bootsfahrt kommt ein Sturm. Die Matrosen werfen den Propheten über Bord, weil sie sagen, hey, wir wissen, du hast den Zorn, sie beschreiben es, der Götter deines Gottes auf uns gezogen. Und dann, die meisten kennen die Geschichte, ein großer Fisch kommt, macht einen Schnaps und Jona war weg. Bekommt 3 Tage und 3 Nächte lang Zeit, darüber nachzudenken, mit Gott zu beten. Er hat eine 3-tägige Fastenzeit. Du kannst dich darauf verlassen, er hat im Bauch des Fisches weder getrunken noch gegessen. Woher ich das weiß? Weil ich es weiß. Dann spuckt der Fisch ihn an Land und er geht nicht durch die ganze Stadt, sondern nur ein Teil traut er sich hinein und er verkündigt, ich glaube, etwas zaghaft das Gericht. Und dann geschieht das Wunder. Von der obersten Regierungsspitze bis zum kleinsten Kind, sogar die Tiere, sagt uns die Bibel, tun Buße über ihre Sünde, fasten und schreien zu Gott. Und Gott wendet das Gericht ab und schenkt Gnade als Zeichen seiner Güte und Treue. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Groß an Barmherzigkeit. Es wurde gefastet, wenn Menschen sich nach Heilung ausgestreckt haben. Ich habe einen guten Freund, der an Krebs erkrankt ist und Gott sprach zu ihm, er soll eine Fastenzeit einlegen. In dieser Fastenzeit, auch für die Ärzte, komplett nicht erklärbar, kommt Heilung hinein. Und weißt du, was es war? Es war die Kraft Gottes, die hier diesen Krebs rausgerissen hat aus dem Leben dieses Mannes. Und er bis heute lebt ohne Krebs. Wir lesen in der Bibel, es wurde nicht nur gefastet für Heilung, sondern auch vor wichtigen Entscheidungen. Da gibt es die Geschichte von der Esther. Du findest es auch im Alten Testament. Auch sie fastet und betet vor einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung von nationaler Bedeutung. Und dann stellt Gott sich zu ihr in dieser Fastenzeit. Es wurde gefastet als Vorbereitung und Zurüstung für den geistlichen Dienst. Von Johannes dem Täufer wissen wir, dass er regelmäßige Fastenzeiten hatte. Jesus hat sich vor seinem öffentlichen Dienst 40 Tage zurückgezogen in die Wüste zum Fasten und Gebet. Viele andere, Paulus zum Beispiel, ihm war Fasten komplett vertraut. Fasten ist eine Hilfe zur Heiligung und zur Selbstdisziplin. Es ist der Weg zu einer intensiveren Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, wie wurde eigentlich in der Bibel gefastet? Gibt es dafür Vorlagen? Oh ja. Erstens gab es das normale Fasten. Hier wird für eine bestimmte Zeit auf Nahrung verzichtet. Es wird viel getrunken, allerdings nicht alles, sondern Wasser. Kein Alkohol, kein Kaffee, einfach Wasser und zwar viel. Zweitens, die Bibel kennt ein sogenanntes absolutes Fasten. Da wird weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich genommen. Diese Art von Fasten ist zeitlich äußerst begrenzt, nämlich auf 2 bis maximal 3 Tage. Sonst bist du vorher im Himmel, wie du es gedacht hast. Außer man ist Mose. Aber das ist niemand von uns. Von daher, er war in der absoluten Gegenwart Gottes und da ist das auch länger möglich gewesen. Die dritte Art des Fastens wird vermutlich in der kommenden Woche auf die meisten von uns zutreffen. Wenn du kein normales Fasten, kein absolutes Fasten, dann möchte ich dich einladen, über ein partielles Fasten nachzudenken. Das ist eine Art, die auch zeitlich begrenzt ist, in der du dich von bestimmten Dingen einfach zurückhältst. Vielleicht beschließt du in dieser Zeit, auf Süßigkeiten zu verzichten, wenn das deine große Leidenschaft ist. Haribo macht Kinder und dich froh, dann sagst du mal, oh, darauf verzichte ich, auf Zucker. Oder vielleicht sagst du, ich tue eine längere Zeit Alkoholfasten machen oder auf einzelne Mahlzeiten. Vielleicht sagst du, ja, ich mache mir gar nichts aus Haribo, ich mache mir auch nichts aus Alkohol und so weiter. Aber du hängst den ganzen Tag an TikTok, Facebook, Insta, bist der große Scroller in diesen Themen. Dann kann es doch ganz gut sein, dass das deine Art des Fastens ist, dich mal für eine Woche da rauszunehmen und du wirst staunen, wie viel Zeit du plötzlich hast fürs Gebet. Amen. Ich weiß nicht, ob das ein Papa für seine Kinder gerade laut ausgerufen hat von dort hinten. Drei unterschiedliche Arten, wie biblisch gefastet wurde, haben wir uns angeschaut. Und ich möchte auch etwas dazu sagen, wie lange in der Bibel gefastet wurde, weil da gibt es ganz große Unterschiede. Es gab längere Fastenzeiten und auch kürzere. Wir haben es bei Jesus schon gesehen, 40 Tage, die gefastet wurde. Dann gibt es auch mal tageweise oder ganz gut gefällt mir, wenn ich lese, dass manche eine Nacht gefastet haben. Fällt mir besonders leicht. Paulus hat 3 Tage, nachdem der Auferstandene ihm erschienen ist, auf dem Weg nach Damaskus, er wollte ja die Christen hinrichten und war da so auf seinem Kreuzzug, da begegnet ihm Jesus und er erblindet und fastet 3 Tage, bis er dann wieder sein Augenlicht zurückbekommt und den großen Auftrag für Jesus in die Welt zu gehen. Daniel im Alten Testament, er hat 3 Wochen partiell gefastet, das sogenannte Daniel-Fasten, hat Obst und Gemüse zu sich genommen, alle anderen verlockenden, wunderbaren Speisen am Königshof und auch den besten Wein, den es überhaupt vorstellbar gab, all das hat er weggelassen, das sogenannte Daniel-Fasten. Auch Jesus, das haben wir jetzt schon gehört, 40 Tage. Mein Papa hat bevor diese Gemeinde gegründet wurde und er berufen wurde, es zu leiten, hat 39 Tage gefastet. Wir als Kinder am 39. Tag, wir waren so ganz gespannt, wir haben ja mitgezählt und dann, oh, noch ein Tag und dann noch einen, dann hast du sogar Jesus eingeholt. Und bis heute finde ich es cool, dass mein Dad gesagt hat, am 39. Tag wird das Fasten gebrochen, ich stelle mich doch nicht auf eine Ebene mit dem Meister. Weißt du, nach 39 Tagen spielt es keine Rolle mehr. Da kannst du auch 41, 42, 43, dann die ersten 3 Tage. Das ist das, was richtig challenged. Das fordert heraus. Mose, von ihm lesen wir, dass er 2x eine 40-tägige Fastenzeit hingelegt hat. Und warum tun Menschen das? Nun, ich möchte es dir sagen, weil Fasten ein Geheimnis in sich birgt. Fasten verstärkt die Intensität und die Kraft unserer Gebete. Fasten bringt es nicht, wenn du das Gebet dabei vergisst. Das ist eine Kombination, die untrennbar zusammengehört. Ich weiß, es ist populär, sogenanntes Heilfasten zu entschlacken, zu entgiften, Kilos abzunehmen. Aber das ist nicht das biblische Fasten. Das biblische Fasten ist immer eine Kombination mit Gebet, weil es sich in allererster Linie ausrichtet auf Gott, unseren Geist zu schärfen, sensibler zu werden, auf seine Reden besser zu hören. Der körperliche und gesundheitliche Effekt ist eine wunderbare Begleitentscheidung, aber nicht die allererste Stoßrichtung. In allererster Linie geht es darum, dass unser Gebet verstärkt wird. Und dann ist mir in dieser Geschichte, die wir vorhin gelesen haben, noch etwas aufgefallen. Man überliest es leicht, aber es ist mir durch und durch gegangen. Hier heißt es, sie versammelten sich im neuen Vorhof beim Tempel des Herrn. Die Menschen kamen aus den Dörfern, aus den umliegenden Städten und sie hatten ein Ziel. Sie kamen zusammen in Jerusalem, um sich dort zum gemeinsamen Gebet zu treffen. Ich bin davon überzeugt, dass es eine viel durchschlagende Kraft des Gebets hat, wenn wir zusammenkommen, ihr Lieben. Es ist wunderbar, wenn du zu Hause betest. Das ist stark und kraftvoll. Aber Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Einer schlägt 1000, 2 schlagen 10.000. Und wie ermutigend es ist, wenn der Geist des Herrn auf Einzelne kommt, so wie wir es hier lesen, wie hier prophetisch ausgesprochen wurde. Fürchtet euch nicht, ich habe den Sieg vorbereitet. Ich werde das in meine göttliche Hand nehmen. Wie gut ist es, wenn wir in der kommenden Woche morgens um 6:30 für eine Stunde alle zusammenkommen. Wenn wir uns abends um 7 Uhr treffen, am Mittwoch zu einer gemeinsamen Worship Night. Mir gefällt der Gedanke, so mitten in der Woche nochmal richtig einen Turbo, einen Schub draufzusetzen. Und ich lade euch alle herzlich ein. Kommt aus den Dörfern, kommt aus den Städten, krabbelt aus eurem Bett, zieht euch an, macht es euch ganz bewusst und lasst uns zusammen gemeinsam beten. Da ist dieser Jahaziel, ein Levit, also ein Anbeter, ein Lobpreiser. Und da ist er in dieser Gruppe, da kamen tausende Menschen zusammen und dann kommt der Geist des Herrn über ihn. Und er sagt, hey Leute, hört mir zu. Auch König, hört zu. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Herr. Es ist mein Kampf. Wollen wir alle miteinander wieder erkennen, wie wichtig das Gebet ist? Wie bedeutsam es ist, wenn wir einander begegnen, wenn wir einander sehen, einander hören. Einer betet laut, andere stimmen mit ein. Wir nehmen die unterschiedlichsten Anliegen und beten sie durch. Und wisst ihr was? Ich bin total davon überzeugt, dass Gott seinen Durchbruch schenkt und dass nach dieser Woche des Fastens und des Gebets unser Gospelhaus ein anderes sein wird wie zuvor. Die Bibel sagt, es gibt einen Kampf in der unsichtbaren Welt zwischen Licht und Finsternis. Dieser Kampf tobt. Es sind Fürsten, die versuchen wollen, die Dinge in ihren Griff zu bekommen. Fürsten der Finsternis. Aber wisst ihr, wir sind ihnen nicht ergeben. Im Gegenteil. Durch Jesus Christus sind wir empor erhoben, ist der Feind unter den Füßen, unter dem Schemel der Füße von Jesus Christus, weil wir sind Kinder des Allerhöchsten. Du bist berufen zu einem königlichen Priestertum. Das ist etwas Wunderbares. Etwas Wunderbares, ihr Lieben. Da wurden wir in Madagaskar in ein Hochsicherheitsgefängnis geführt. Am Eingang haben wir bei den Beamten unsere Reisepässe abgegeben. Und dann wurden wir durch so ein paar Gänge hindurchgeführt und kamen in einen Innenhof dieses riesigen Gefängnisses. Hunderte, ich weiß nicht, wie viele Männer da gefangen sind. Aber ich weiß, jeder, der dort reinkommt, kommt nie wieder lebend raus. Alle hatten lebenslang bekommen. Und dann waren wir in diesem Innenhof. Ich schaute mich um, weil plötzlich waren alle Beamte verschwunden und es war etwas ein ungemütliches Gefühl. Die Augen von Hunderten von Männern richteten sich auf uns. Und dann gingen wir durch diesen Hof durch und kamen in ein Nebenzimmer oder einen Raum. Zimmer ist ja untertrieben. Es war ein großer Raum und auch da mehr und mehr dieser Gefangenen strömten hinein. Eine Bank wurde hineingetragen, weil sonst gab es keine Sitzmöglichkeit, wurde platziert an der einen Wand, an der Rückwand. Und das waren die Ehrenplätze vorgesehen für uns. Wir nahmen dort Platz, um dann den Männern das Evangelium zu bringen, die rettende Botschaft von Jesus. Und dann saß in der ersten Reihe auf dem Boden ein Mann und ich merkte, sein Blick konzentriert sich auf mich. Ich dachte erst, er will Kontakt aufnehmen. Und dann schaute ich in die Augen und plötzlich begann dieser Krieg zwischen Licht und Finsternis, zwischen einer okkulten Macht. Er fing an, immer wieder mit seinem Finger auf mich zu zeigen. Er murmelte etwas vor sich hin. Und ich spürte in meinem Geist, wie hier Finsternis sich aufmacht und versuchen will, mich zu zerstören. Ich habe angefangen, im Geist zu beten, in neuen Sprachen, immer wieder. Und es war wie ein Krieg, der hin und her ging. Irgendwann stand dieser Mann auf, ich habe es genau gesehen. Und er bewegte sich rüber an die Seitenwand. Und dann ging das Gleiche von der Seite. Weißt du, er hat gespürt, da ist eine Kraft im Raum, die ist stärker wie seine okkulten Zaubereien. Und wisst ihr was? Jesus Christus ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören und er hat sie zerstört. Und die Bibel sagt, ein ungerechter Fluch trifft nicht ein. Aus diesem Grund, wir brauchen keinerlei Angst haben, weil wir sind auf der Seite der Sieger. Wir werden es immer bleiben durch Jesus Christus. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er alles gegeben hat am Kreuz von Golgatha. Er ist auferstanden, König aller Könige. Er ist die Majestät. Und er ruft uns ins Gebet. Er ruft uns raus aus der Bequemlichkeit. Auch raus aus dem warmen, gemütlichen Bett. Leute, wir können es uns nicht leisten, uns bequem zurückzulehnen, während eine Welt vor die Hunde geht. Ich sag's in aller Offenheit. Es ist Krieg, der herrscht in der unsichtbaren Welt. Und es zählt, dass jeder Einzelne von uns sich seiner Berufung wieder wahrnimmt. Dass wir uns das bewusst machen, ihr Lieben. Gott hat uns berufen, dass wir als eine Armee aufstehen. Nicht Einzelne, nicht 5, 10, 20. Manchmal freut man sich ja, wenn 30, 40 zum Gebet kommen. Hey, ich erwarte in der kommenden Woche, dass wir als Gesamtgemeinde uns auf den Weg machen. Dass wir nicht bequem uns zurücklehnen. Ich bitte euch in Jesu Namen, lasst uns diese Zeit auskosten. Jeder, der irgendwie ein bisschen die Tagesthemen verfolgt, der weiß, was in dieser Welt los ist. Und ich spreche es in allem Ernst. Da wartet eine Bundestagswahl auf uns, eine neue Regierung, die zusammengestellt wird. Hey, wir können das im Gebet in eine gute Richtung lenken. Angst treibt die Menschen gerade auf die Straße. Angst ist nicht unser Treiber. Fürchtet euch nicht, sagt Gott. Angst ist nicht unser Motivator. Im Gegenteil, die feste Gewissheit, dass wir einen Gott haben, der Gebet erhört und wir unterstützen das, verstärken das durch eine Fasten- und Gebetswoche. Fasten und Gebet, dass Durchbrüche erreicht werden in Jesu Namen. Ganz kurz, kennst du die Belohnung des Fasten und Gebets? Jesus sagt, Matthäus 6, 16, er sagt, wenn ihr fastet, nicht falls ihr fastet, wenn ihr fastet, dann schaut nicht rein wie die Heuchler. Die setzen eine wehleidige Miene auf, oh, Fasten, sie vernachlässigen ihr Aussehen, stinken wie ein Bock. Nein, Wir achten auf uns. Wir wollen nicht irgendeinen billigen Lohn von Menschen haben, sondern wir wollen, dass Gott das Verborgene sieht und er wird belohnen. So sagt es Jesus. Wir sehnen uns nach einer Erweckung. Wir sehnen uns danach, dass unsere ungläubigen Familienmitglieder zu Jesus finden. Wir sehnen uns danach, dass diese ganze Region durchdrungen wird vom Evangelium. Herr, wir sehnen uns so danach. Lass mich dir ein paar praktische Tipps geben, wie du dich gut vorbereiten kannst. Die Mitglieder dieser Gemeinde haben das ja auch schon per E-Mail bekommen und einige von euch haben sich sicherlich auch schon vorbereitet. Aber wenn du keine Infos bekommen hast, hör gut zu. Erstens, als praktischer Tipp solltest du die Art deines Fastens festlegen. Wir haben gehört, es gibt ein normales Fasten. Das bedeutet für eine bestimmte Zeit auf Nahrung verzichten, das absolute Fasten und das partielle Fasten. Bereite die Fastenzeit gut vor. Stress, Arbeitspensum reduzieren, wenn das möglich ist, tu es. Wenn du ein normales Fasten anstrebst, ist ein leerer Kühlschrank hilfreich. Setz Kaffee frühzeitig ab, ein paar Tage vorher. Bau einen Entlastungstag ein. Zum Beispiel kann das für dich heute oder morgen sein. Du reduzierst auf Obst, Müsli und reichliches Trinken. Nutze die Woche, um ganz, ganz viel Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Nicht nur die Früh- und Abendzeiten, sondern nutze auch unter dem Tag immer wieder, um im Gespräch mit Gott zu sein. Und wenn du deine Fastenzeit beenden willst, für viele wird das am Freitagabend mit dem Abendmahl geschehen, das ist wunderbar, wenn du dann das Brot riechst und so. Sinne werden ganz neu erweckt und auch Dankbarkeit für Dinge, die sonst so normal zum Alltag dazugehören. Dann ist deine Faustregel, je länger deine Fastenzeit war, umso länger braucht dein Körper, um sich wieder an Nahrung zu gewöhnen. Die Bibel sagt, betet ohne Unterlass. Was bin ich dankbar, dass es nicht heißt, fastet ohne Unterlass. Es gibt irgendwann ein Ende. Ganz ehrlich, Fastenzeiten fordern mich persönlich immer enorm raus. Warum? Ich liebe gutes Essen. Aber ich weiß, es gibt eine Belohnung. Es gibt einen Durchbruch für mein eigenes geistliches Leben und für uns als Gemeinde. Ich möchte dich einladen, dass wir zusammen aufstehen. Und so rufe ich über unsere Gemeinde eine Fasten- und Gebetszeit aus. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jeden Einzelnen berührst, jeden ausstattest mit Kraft, mit ganz, ganz vielen wunderbaren Erfahrungen und Erlebnissen mit dir, unserem Gott. Danke, Herr, dass du in dieser Zeit dich offenbaren wirst. Du wirst dich offenbaren als der Heiler, als der Ratgeber, als der Friedensfürst, als der liebende Papa. Du wirst dich offenbaren als der Bindungen löst und Menschen in Freiheit führt. Du wirst dich offenbaren ins Sichtbare hinein als der Gott, dem alles möglich ist. Du wirst dich offenbaren mit Durchbrüchen in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Und hör, ich segne dich dafür mit Durchbrüchen der Offenbarung des allmächtigen Gottes in deinem Leben, in Jesu Namen.